This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes.
Ihr hört Cuts, den kritischen Filmpodcast, Folge 16 Classics mit Rebecca Görmann.
Hallo.
Christoph Dobitsch.
Hallo.
Und heute geht's ganz tief in den Kaninchenbau und aus der Nebukadnezar wieder raus und ein bisschen Kung-Fu-Training und dann wieder zurück, denn wir sprechen über einen der einflussreichsten Blockbuster der letzten Jahrzehnte, The Matrix von den Wachowski-Schwestern, und ich bin Christian Eichler. Hi. Christoph, wie willst du einen Podcast machen, wenn du nicht sprechen kannst?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, wenn ich mich einfach sehr stark konzentriere, könnte ich eine virtuelle Welt erschaffen, in der es halt nur noch Podcast-Hörer gibt.
Becky, du hast schon mal einen Matrix-Podcast gemacht, oder? Das ist ja schon so ein bisschen ein Déjà-vu, oder?
Ja, ich sehe schon das Kaninchen da vorne auf der gegenüberliegenden Dachterrasse und frage mich, was ist da los?
Ja, genau, was war das? Also lass uns mal andersrum anfangen. Und zwar machen wir ja hier so ein bisschen Classics, weil ich glaube, viele haben es mitbekommen, dass die Kinos zu sind. Und normalerweise lade ich Leute ein und frage, was ist euer Lieblingsfilm? Dann kamen bisher, ich will nicht sagen obskure Sachen, aber natürlich lädt man viele Filmkennerinnen, Filmkenner ein. Dann kommen halt so irgendwie so ein bisschen auch Randfilme oder Filme für, ja, Filmnerds und so weiter. Und ich dachte mal so ein bisschen, lass doch mal einen richtigen Blockbuster machen, einen Film, den jeder kennt und über den ich einfach auch gerne, super, super gerne nochmal reden würde, weil ich ganz oft in letzter Zeit an Matrix denken muss. Immer wenn ich irgendeine philosophische Theorie lese oder mir irgendwas Gedanken mache, denke ich, war das nicht auch in Matrix schon drin damals? Hattest du das nicht auch schon mal in Matrix irgendwie gehört? Und dann dachte ich, Christoph, dass ich mit dir da gerne drüber reden würde. Dann kam heraus, dass du tatsächlich neulich mal eine Hausarbeit geschrieben hast, die sich auch am Rande mit Matrix beschäftigt, und dann habe ich auf Letterboxd geguckt und gesehen, Becky, dass du den halt auch sehr gut bewertet hast und dann dich gefragt, und da meintest du, du hast schon mal aber in einem Podcast darüber gesprochen.
Ja, genau. Ich war schon bei die filmische Begegnung von Patrick Sweet zu Gast, der dort Menschen einlädt, die über Filme, die ihnen am Herzen liegen, spricht. Da haben wir schon mal so ein bisschen Matrix auseinandergenommen aus meiner Perspektive, aus seiner Perspektive. Ein paar Perspektiven, glaube ich, ausgelassen, weil auf diesen Film kann man ja aus verschiedensten Richtungen gucken. Und also ist vielleicht ein bisschen Special Interest, aber sehr Matrix.
Ja, wir haben uns das so ein bisschen wie so ein Diskettenprogramm so reingeladen, glaube ich, die filmische Begegnung jetzt hier bei Cuts. Denn als du mir das dann geschickt hast, dachte ich, ach krass, ja, das ist das Konzept, was wir jetzt auch machen. Halt, Leute bringen ihre Lieblingsfilme mit. Also vielleicht dann da nochmal reinschauen, die Folge nochmal hören oder auch die anderen Folgen der filmischen Begegnung sich angucken. Ich will euch natürlich fragen, kurzes Coronavirus-Update. Ich bin tatsächlich so ein bisschen langsam Neo geworden. Ich habe mir vor 2 Wochen quasi fast komplett die Haare abrasiert. Das hat fast wirklich noch niemand gesehen, weil ich fast niemanden getroffen habe. Ich habe mir neulich eine VR-Brille geliehen, um Half-Life Alyx zu spielen. Also ich saß hier wirklich mit abrasierten Haaren in der Virtual Reality, während draußen halt irgendwie die Welt brach liegt und in manchen Ländern ja mittlerweile sogar Drohnen irgendwie nach Menschen jagen, die in kleinen Gruppen draußen sind und sagen, bitte geht wieder rein. Also so ein bisschen habe ich das Gefühl, meine Realität wird auch langsam so zur Matrix. Christoph, du bist ja eigentlich Filmwissenschaftler, ne? Auch an der Uni und so. Wie ist dein, und du machst auch viele Filme und so. Wie hat sich dein Leben so geändert? Wie geht's dir?
Also zum Glück geht's mir noch ganz gut. Also wir alle haben natürlich mit Einschränkungen zu kämpfen. Ich habe jetzt gerade den nächsten Schritt meiner universitären Karriere quasi eine Woche bevor alle Fakultäten dicht gemacht hat beendet. Von daher ist das ziemlich gut gewesen vom Timing her. Aber eigentlich hatte ich mir vorgenommen.
Das war die Masterarbeit?
Genau, richtig. Masterarbeit ist durch, benotet, alles cool. Doktorarbeit ist sozusagen schon als Konzept raus und wartet jetzt auf die Anmeldung. Aber eigentlich habe ich mir natürlich auch gedacht, hey, großer Lebenseinschnitt, ein bisschen Geld auf die Seite legen, ein bisschen in Urlaub fahren und halt einfach mal so das Leben und den Kopf neu ordnen. Das fällt natürlich raus, aber es ist Nörgeln auf hohem Niveau. Also ich kann immer noch mit meinen akademischen und mit meinen Seminaren und mit meinen Filmarbeiten Geld verdienen. Ich kann von mir und meiner Freundin quasi hin und her pendeln, also dass uns zumindest 2 Decken auf den Kopf fallen und nicht nur eine. Und wenn es halt einfach darum geht, den Urlaub zu verschieben, da hat es mich, glaube ich, im Moment noch ziemlich gut getroffen.
Wie ist bei dir, Becky? Du machst ja ganz viele verschiedene Podcast-Projekte, ne? Bei den Filmlöwen zum Beispiel, dann Frauen reden über Fußball, dann die KulturpessimistInnen. Da würde ich ja tippen, das kriegt man ja auch so, das merke ich ja auch als Podcaster irgendwie auch so aus dem Homeoffice hin. Aber wie ist es sonst so bei dir?
Genau, also gepodcastet wird fleißig und ansonsten, keine Ahnung, fühle ich mich noch viel privilegierter, als ich sonst schon mein ganzes Leben immer so tue, weil ich das Gefühl habe, mir geht's echt gut mit der ganzen Situation. Wir sind zu zweit in eine neue Wohnung gezogen, ungefähr 2 Wochen vor dem Lockdown. Das heißt, wir haben jetzt hier auch viel Platz für Homeoffice, was wir beide zu Hause machen können. Vorher waren wir so auf 1,5 Zimmern, 45 Quadratmeter, da wäre das alles ein bisschen enger geworden. Also das hat sich quasi gut gefügt. Ansonsten, ich kann alles aus dem Homeoffice machen. Ich mache so Öffentlichkeitsarbeit beruflich. Das geht super von zu Hause. Keine Ahnung. Und ich spiele viel auf der Switch gerade. Keine Ahnung. Bin viel bei Zelda und Animal Crossing unterwegs und verbringe so irgendwie meine Zeit. Also natürlich will man irgendwie gerne mal ein paar andere Menschen auch wieder sehen jetzt so, aber es ist auch nicht so, dass ich nichts zu tun hätte. Also diese Woche jeden Abend irgendeine Videokonferenz, irgendein Spieleabend oder irgendeine Podcastaufnahme. Also die Kalender sind weiterhin voll.
Okay, klingt ja ganz gut. Ja, genau, ist natürlich super privilegiert. Eine Sache, da würde ich vielleicht einmal kurz darauf hinweisen wollen. Ich habe mit ein paar anderen Journalistinnen und Journalisten zusammen einen neuen Podcast gegründet, der heißt Solidarität, was können wir tun, wo wir jetzt in Corona-Zeiten und vielleicht dann auch später darüber hinaus, da müssen wir einfach mal gucken, wie das so läuft, mit Projekten und Initiativen reden, die jetzt Hilfe gebrauchen können. Also zum Beispiel mit den Tafeln, was kann man da machen, wie kann man denen helfen, was ist mit Obdachlosenvereinen. Kevin Kühnert hat eine Sache gegründet, wie man jetzt den Berliner Kneipen helfen kann, mit dem reden wir nächsten Montag. Also den findet man auch in allen möglichen Podcast-Catchern. Packe ich den Link auch unten in die Shownotes rein. Ja, und dann würde ich sagen, lass uns mal loslegen mit Matrix. Riesenthema. Ich hatte einfach Bock darüber nochmal zu reden. Und lass uns doch vielleicht anfangen wie immer. Erst die Regisseurin vorstellen, dann den Film. Becky, die Wachowski-Schwestern. Was sind das für Leute?
Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, weil die Wachowskis sind meine Lieblingsregisseurinnen. Dementsprechend wird das wahrscheinlich, was ich jetzt erzähle, ein bisschen eingefärbt sein, von meiner persönlichen Bewunderung für die beiden. Genau, Lana und Lily Wachowski, Schwestern. Entweder bezeichnet man sie jetzt die Wachowski-Schwestern oder sie sagen auch gerne selber Wachowski-Starship über dieses Konstrukt, dass die beiden zusammen eben filmisch fast immer unterwegs sind. Geboren 1965 und 1967, also Lana ist die Ältere, Lily die Jüngere und sie sind Drehbuchautorinnen und Regisseurinnen, haben ganz am Anfang als Drehbuchautorin angefangen, aber dann sehr schnell ihr Spielfilmdebüt als Regisseurinnen gehabt mit Bound. Bound ist ein sehr queerer Noir-Thriller, so über zwei Nachbarinnen, die den Mann der einen ausnehmen und seine Mafia-Freunde, also Leute, die von anderen Mafia-Filmen gelangweilt sind, könnten an diesem ihre Freude haben. Und dann folgte gleich Matrix als der große Schlager 1999, über den wir heute noch ein bisschen länger reden werden. Anfang der 2000er, also im Produktionsprozess von den beiden Nachfolgeprojekten Reloaded und Revolutions, outete sich dann Lana als trans, also als Transfrau. Und ja, das tat sie auch offiziell auf dem, zum Beispiel auf dem Erscheinungsevent zu Matrix Reloaded. Also das ist, glaube ich, irgendwie mit diesem Film verknüpft und wird es auch immer sein. Und ihre Schwester Lily outete sich 2016 auch als Transfrau. Ja, dann folgten so Filme wie Speed Racer, Cloud Atlas und Jupiter Ascending, bei denen, glaube ich, die Meinungen sehr unterschiedlich sind über die Qualität der Filme so in der Landschaft. Also während Speed Racer eher so ein Film ist, dem die Leute entweder 1 oder 5 Sterne geben, ist Cloud Atlas wahrscheinlich einer, den die meisten als durchschnittlich bezeichnen würden.
Liebe ich.
Entschuldigung, ich meinte Jupiter Ascending. Ist Jupiter Ascending so, einer, den die meisten als durchschnittlich bezeichnen würden? Ich finde die alle drei toll. Ich finde vor allem, dass da auch sich viele Ausgangsideen von Matrix drin wiederfinden. Ja, auch in Speed Racer. Ich kann da auch gerne später noch mehr zu sagen. Und ja, dann haben sie zwischendurch noch das Drehbuch für V wie Vendetta gemacht. Und den, ja, ich würde fast sagen, filmschaffenden Höhepunkt ihrer Karriere haben sie mit Sense8, der Serie auf Netflix, gemacht. Ich nenne es deshalb Höhepunkt, weil ich das Gefühl habe, in der Serie kulminiert sich alles, was das Filmschaffen der Wachowskis auszeichnet. Also es gibt irgendwie dunkle Zukunftsdystopien, aber immer kombiniert mit so einem bisschen bunten, over-the-top, Liebe als großes Ausgangs- und Endpunkt-Thema von allem spielt eine ganz große Rolle. Und was in meinen Augen sowieso das Thema der Wachowskis ist, ist das Leben in einer cis-heteronormativen Welt und die Möglichkeiten, diese Gestalten zu verändern. Also einmal, was es bedeutet, darin zu leben und zweitens, was man daran verändern kann. Und das haben sie in Sense8 alles zusammengebracht, auch mit einem großen, sehr diversen Schauspielcast, der überhaupt nicht irgendwie übergestülpt divers wirkt, sondern als wäre es ganz natürlich bei ihnen so, dass diese Diversität eben da sein müsste. Als Sense8 dann abgesetzt wurde, haben die Fans der Serie noch einen zweiteiliges Serienfinale erwirkt. Also es gab dann nochmal 92 Minuten. Und dann haben Lana und Lily eigentlich das Karriereende bekannt gegeben, beziehungsweise ihre eigene Firma zugemacht, weil sie gesagt haben, sie haben nicht das Gefühl, die Studios würden ihnen noch die Menge an Geld geben, die sie benötigen, um die Welten, die es in ihren Köpfen gibt, entstehen zu lassen. Also sie sagen auch, sie machen am liebsten Mehrteiler, sie haben das Gefühl, dass ihr Erzählen da am besten zu passt und sie brauchen halt für ihre Welten irgendwie viel CGI und so weiter, und wenn sie das Geld für ihre queeren Geschichten nicht kriegen, dann wollen sie eben keine Filme mehr machen. Aber 2019 kamen dann zwei große Ankündigungen. Erst wurde bekannt gegeben, dass Lily Wachowski Co-Showrunnerin der Serie Work in Progress wird und dort auch Episoden schreibt. Das ist eine Serie über eine Person, die fat, queer, dyke ist. Also da thematisch auch sehr im Spektrum, was die Wachowskis auszeichnet. Und dann natürlich die große Ankündigung, dass Matrix 4 gedreht werden soll von Lana Wachowski, der 2021 erscheinen soll. Also ein Nachfolger für Matrix Revolutions, wieder mit den alten SchauspielerInnen, aber auch mit ganz vielen anderen SchauspielerInnen, mit denen die beiden im weiteren Verlauf ihrer Karriere schon zusammengearbeitet haben. Also so der halbe Cast von Sense8 wird auch bei Matrix 4 mitspielen. Und ja, dann werden wir schauen, ob die Filmkarriere der beiden nach diesen beiden Projekten noch weitergehen wird oder wie sich das Ganze weiter gestalten wird.
Genau, Lawrence Fishburne glaube ich nicht dabei, wenn ich mich richtig entsinne, und sehr spannend auf jeden Fall das Projekt, leider jetzt natürlich Produktionsschwierigkeiten, die so wohl so auch so weit gekommen sind, dass in Babelsberg jetzt richtig viele Leute gefeuert wurden, weil wegen Corona da gerade irgendwie nicht gedreht werden kann halt, weil die eigentlich da schon in den Vorproduktionen sind. Das ist auf jeden Fall sehr schade. Und ich weiß noch, Jupiter Ascending, der wurde dann so ein Jahr verschoben oder so. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Der sollte schon rauskommen, dann gab es schon einen Trailer und dann hieß das so, ach nee, kommt erst nächstes Jahr. Der hatte so ein bisschen schwierige Produktionsbedingungen, so wie jetzt dieses New Mutants, was irgendwie jedes Jahr einmal angekündigt wird und dann nie rauskommt. Aber ich würde sehr gerne Mäuschen spielen, ich wüsste sehr gerne, was das Drehbuch ist bei Matrix 4 und bin natürlich mega gespannt darauf. Aber ich glaube, wir müssen vorher, Christoph, eine andere Frage klären, und zwar, what is the Matrix?
What is the Matrix? Sehr gute Frage, nicht ganz leicht zu beantworten. Wir werfen uns mal kurz zurück ins Jahr 1999. Es gibt ein Buch von dem Kulturwissenschaftler und Journalisten Brian Raftery, das ist betitelt Best Movie Year Ever, How 1999 Blew Up the Big Screen. Und darin propagierte eben die These, die immer wieder aufgegriffen wurde von irgendwelchen News-Outlets, 1999 ist das größte Jahr im Hollywood-Kino. Da haben wir sowas wie Sixth Sense, Fight Club, Magnolia, Being John Malkovich, Blair Witch Project, American Beauty, Star Wars Episode 1, Eyes Wide Shut. Eine Menge Filme, die halt damals schon eine große Welle gemacht haben, die auch so ein bisschen, auch mit unterschiedlichem Erfolg, Arthouse-Kino und Mainstream in Hollywood plötzlich zusammengebracht haben und eben bis heute ziemlich großen popkulturellen Einfluss genießen. Und in diese Riege reiht sich eben auch The Matrix oder zu Deutsch nur Matrix ein.
Schade,
und
dass er nicht die Matrix auf Deutsch heißt. Ja. Hab ich mir dann so gedacht, das wäre eigentlich irgendwie einfach cool. Die Matrix.
Ja. Es ist auf jeden Fall Grund zur Verwirrung, wie und wo der Artikel dahin kommt. Aber Matrix, wie ich ihn ab jetzt einfach nennen würde, führt vielleicht sogar diese Liste ein wenig an, was eben den nachhaltigen Einfluss angeht. Du hast eben schon gefragt, what is the Matrix? Und das war auch der große Werbeslogan, damit so ein riesigen Soundtrack von Marilyn Manson und Rage Against the Machines hoch und runter MTV gesendet wird. Also kleine Werbespots, die viel Action zeigen, atemberaubende Special-Effekte und sagen, was ist die Matrix? Ihr müsst es sehen, um zu glauben. Im Film Matrix erleben wir die Geschichte des Hackers Neo, der rausfindet, dass, Spoiler Alert, fast die ganze Menschheit in einer Computersimulation der sogenannten Matrix lebt. Es gibt eine kleine Truppe von Rebellen in der echten Welt, angeführt unter anderem von Morpheus und Trinity, und die beiden leisten erbittert Widerstand und erzählen Neo, dass er der Auserwählte ist, der ihrer Rebellion zum Sieg verhelfen kann, wenn er nur fest genug an sich glaubt. Der Film passte geradezu perfekt in die damalige Stimmung, Year 2K, Jahrtausendwende, PCs in jedem Wohnzimmer, das Internet kommt gerade so richtig in Fahrt. Die Filmwelt ist schon lange so ein bisschen verliebt in diese virtuellen und Cybergeschichten, aber konnte nicht so ganz den Grip bekommen, wie es Matrix geschafft hatte. Außerdem bildete er halt ein super Gegengewicht für Science-Fiction-Fans, die aus Star Wars rausgewachsen sind und ein bisschen erwachsenere, tiefgründigere Unterhaltung haben wollten. Keanu Reeves hatte nach langer Zeit auch mal wieder einen großen Hit. Die Rolle sollte eigentlich Will Smith spielen, aber laut einer Anekdote hat er das Drehbuch nicht kapiert und sich für Wild Wild West entschieden. Keine gute Wahl, denn Keanu wurde das Idol einer kleinen Kinogeneration von Teenagern, die sich Ledermäntel umwarfen, Sonnenbrillen aufsetzen und mit Zitaten um sich schmissen. Die Akademiker der Welt jubelten auch, weil nach langer, langer, langer Zeit gab es mal wieder einen Blockbuster, der nicht nur riesig erfolgreich mit den Young People ist, sondern auch genug philosophische Themen hatte und danach lechzte, besprochen zu werden. Der Film selbst macht, wenn man ihn in seine Einzelteile auseinandernimmt, gar nicht so viel neu, sondern schöpft eher, auch wie die klassischen Star Wars Filme, aus einem riesigen Fundus an Referenzen. Wir haben östliche und westliche Philosophie, Taoismus, Plato, Baudrillard, dann haben wir sowas wie Alice im Wunderland, alte Kung-Fu-Filme, Anleihen in Anime und Mangas, Ghost in the Shell, 80er Science-Fiction, Blade Runner, Terminator, Philip K. Dick, Die Welt am Draht, The List goes on and on and on and on. Aber wie eben bei den klassischen Star Wars Filmen sind halt nicht die Einzelteile das Besondere daran, sondern wie die Wachowskis es geschafft haben, das eben zu einem kohärenten Film mit einer großen Version zusammenzuklöppeln. Und das war ein ganz schön zündender Funke. Die eine Sache, die wirklich neu und maßgeblich war für den Erfolg und das Marketing des Films, waren halt die fulminanten Trickeffekte, unter anderem die sogenannte Bullet Time, wo die Zeit einzufrieren scheint und sich die Kameras trotzdem weiter bewegen. Und das war damals ein gigantisches Aushängeschild und hat für die kommenden Jahre jede billige Comedy dazu verleitet, mindestens eine Matrix-Parodie mit diesem Trickeffekt zu machen. Der enorme Erfolg von Matrix und auch teilweise der enorme Überraschungserfolg gab dann den Wachowskis den Freipass, den Film zu einer Trilogie auszubauen. Der zweite Teil, Matrix Reloaded, kam 2003 in die Kinos. Aber damit verbunden war auch eine andere transmediale Erzählstrategie. Denn im gleichen Jahr 2003 erschien das Videospiel Enter the Matrix mit den Originaldarstellern aus dem Film als Synchronsprecher, das so eine Art Brückenstory erzählt. Und außerdem gab es den Animationsfilm Animatrix. Das war eine Sammlung von Kurzfilmen, die halt mit unterschiedlichen kleinen Geschichten die Welt der Matrix ausbauen. Im selben Jahr, immer noch 2003, erschien dann am Ende im September der dritte Teil direkt, Matrix Revolutions. Und obwohl beide Filme 2 und 3 ziemlich erfolgreich waren, kommerziell waren sie halt nicht der große Knüller wie der erste Teil. Und gerade der dritte Teil brach an den Kinokassen ein bisschen ein. Das Publikum war manchmal nicht ganz zufrieden mit der Richtung, in der die Trilogie aufhörte. Und der Hype um Matrix schien erstmal zumindest ein bisschen gedämpft, wenn nicht sogar auf Eis gelegt. Und wie wir eben schon gehört haben, letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum des ersten Films, große Ankündigung, Matrix 4. Und ob wir uns darauf freuen oder nicht, stellen wir heute bestimmt schnell fest.
Sollte man unter Drogeneinfluss Filme rezensieren, guckt Lukas Bawenschik mit 500 Filmen im Jahr nicht viel zu viel und kann sich gar kein richtiges Urteil mehr erlauben. Wo fängt man genau bei Ingmar Bergman an und warum findet Tino Hahn Terrence Malick eigentlich so geil? Und was halten wir von schwarz-weiß Re-Releases wie Mad Max, Fury Road oder Parasite? All die Antworten dazu gibt's in der aktuellen Mailbag-Folge von Cuts, die ihr hören könnt, wenn ihr das Projekt mit 3 Euro im Monat unterstützt. Alle Infos dazu gibt's auf steadyhq.com/cuts. Danke für alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Ja, ich möchte da mal Dankeschön für diese ausführliche Einführung ganz persönlich anfangen, denn ich muss sagen, dass Matrix und Kino und Film ganz krass bei mir verbunden sind eigentlich. Also 1999, als der rausgekommen ist, war ich 11 und oder bin gerade irgendwie 12 geworden oder war fast so dabei, und das weiß ich schon, der Film ist ab 16, ne? Und dann hieß es immer so irgendwie, oh shit, Matrix. Das war richtig bei uns auf dem Schul. Ich bin im Dorf groß geworden. Bei uns im Dorf gab es 2 Filme zu der Zeit. Matrix und die Mumie. Und die Mumie ist ja auch 1999 rausgekommen. Und dann hast du schon die Mumie gesehen und wie ist das und keine Ahnung. Das war richtig so Pausenhofgespräch. Und als ich dann später einen PC hatte und mit einem DVD-Laufwerk, war Matrix auch die erste DVD, die ich mir gekauft habe. Und die war nicht in so einer normalen DVD-Plastikbox, sondern die war in so diesem Papierschuber, wo man rechts so eine Ecke aufmacht und das dann so aufmachen kann. Da war, glaube ich, sogar so ein Digipack noch mit drauf, wo man in der Nebukadnezar sich dann so bewegen konnte und so auf verschiedene Computer klicken konnte und so weiter. Und ich war dann völlig halt umgehauen von diesem Film. Und die späteren, über die wir heute explizit nicht so viel reden wollen, eventuell müssen wir da nochmal einen extra Podcast irgendwann machen, weil ich glaube, dass man sich die auch nochmal irgendwann anschauen sollte. Das ist uns voll in die Zeit der Raubkopie reingefallen. Also da gab es dann schon Leute, die irgendwie, also ich glaube, ich habe das irgendwie auf VCD oder sowas dann auf dem Schulhof bekommen und geguckt. Und wir fanden das richtig scheiße, das weiß ich noch. Also damit hat vielleicht tatsächlich für mich so ein bisschen sogar Filmkritiker-Dasein angefangen. Das ist der erste Film, an den ich mich erinnern kann, wo wir jeden Morgen im Schulbus drüber geredet haben, wie doll uns Matrix Reloaded enttäuscht hat. So stark, dass ich Revolutions nicht gesehen habe bis Jahre später irgendwann. Also das war so ein richtiges Erlebnis eines Entliebens mit diesem Franchise, und wo dann auch viele gesagt haben, ja, und die neuen Teile machen den alten Film auch schlechter und so weiter. Ich glaube, das ist alles gar nicht so wahr, wenn man da noch mal reinschaut, aber auf jeden Fall ist also Matrix für mich, und deswegen habe ich ihn auch mitgebracht, auch so aus der so Filmschau-Geschichte ganz wichtig. Wie war das bei euch? Wie seid ihr zu Matrix gekommen?
Also wir waren, glaube ich, ganz ähnlich alt zu der Zeit, als der Film rauskam. Ich habe von dieser ganzen großen Werbekampagne, von der Christoph ja gerade auch erzählt hat, überhaupt nichts mitbekommen damals. Oder wenn, dann vielleicht mal diese Plakate mit den grünen Buchstaben. Aber dass ich das jetzt irgendwie in einem Film oder so hätte zuordnen können, keine Ahnung. Und ich habe das neulich schon mal versucht zu eruieren. Also ich bin sicher, dass ich Matrix das erste Mal im Kino gesehen habe. Aber ich war ja nun auch erst 12, als der rauskam. Also habe ich ihn vermutlich erst Jahre später bei irgendeinem Rescreening im Programmkino oder so gesehen. Aber ich habe ihn auf jeden Fall im Kino gesehen. Und ich bin sicher, also vielleicht war es im Zuge quasi, bevor dann Reloaded und Revolutions rauskam, weil ich bin wiederum sicher, dass ich Reloaded und Revolutions, bei Reloaded war ich fast 16, bei Revolutions war ich's, so, dass ich die dann mit Freunden im Kino geguckt habe. Und das heißt, ich war vorher vielleicht nicht ganz so gehypt wie die meisten um mich rum, die in diesem Kino saßen. Aber als ich ihn dann gesehen habe, war ich echt so weggefegt. Also ich glaube, alles, was ich an Science Fiction heute mag, hat damit angefangen. Also, weil ich davor, keine Ahnung, vielleicht ist das auch dann der Unterschied in der Sozialisation. So, ich als Mädchen auf dem Schulhof, das waren halt nicht die Gespräche, die wir da geführt haben über irgendwelche Sci-Fi-Filme. Und das hat mich dann umso mehr gepackt, weil es so besonders war, dass ich irgendwie, also ich erinnere mich bildlich, wie ich in den Sitz zurückgeschoben wurde von diesem Film. Das erinnere ich mich nur bei diesem Film und bei Herr der Ringe 2. Das sind die einzigen beiden, an die ich jemals diese Erinnerungen habe. Und wirklich, also es hat mich sehr geprägt, wie dieser Film in mir gewirkt hat und wie mein ganzes auf Sci-Fi-Filme gucken gewirkt hat, ja.
Mhm. Ja, also ich war tatsächlich nur ein paar Jahre älter als sie, aber trotzdem eben so diese paar Jahre. Deswegen habe ich das bestimmt auch einfach leicht anders rezipiert. Aber bei uns im Freundeskreis, in dieser jungen Teen-Clique, war das auch auf jeden Fall der Hot Shit. Also wir sind auf die Action abgefahren, wir sind auf die Philosophie abgefahren. Für viele Leute war es halt wirklich so eine Kette von Aha-Erlebnissen. Also wir kannten halt diese Art von Science-Fiction fast gar nicht. Und auch wenn es halt jetzt rückblickend natürlich, was es schon so oft gab, also die Idee, was, und der lebt in der Computersimulation und vielleicht wir ja auch, und es gibt keinen Löffel und bliblablub, also diese ganzen kleinen Philosophiehappchen, die man da mitbekommen hat, waren was, wo wir gerne und passioniert drüber geredet haben. Und dann haben wir uns halt auch einfach super gern die Actionsequenzen angeguckt. Also diese letzte Szene, wo sie da irgendwie plötzlich We Need a Lot of Guns mäßig ausrüsten und da den Kugelhagel abfeuern, das war für uns genauso krass wie die Philosophie. Und ich weiß, einer aus unserer Klasse, der auch immer so ein bisschen so ein PC-Freak war und ein bisschen so ein Loner, der ist Wochen, wenn nicht Monate lang tatsächlich mit Trenchcoat und Sonnenbrille in die Schule gekommen, weil er Matrix so geil fand. Schönen Gruß, wo immer du sein magst. Aber das war halt genau sein Ding. Also der ist da aufgegangen wie sonst. Also das hat schon unsere ganze Generation stark geprägt.
Ja, ist witzig, dass sich danach dieser Ledermantel durchgesetzt hat, weil Neo den ja gar nicht anhat eigentlich, ne? Also der hat, genau wie du sagst, jetzt so einen Trenchcoat an, aber ich glaube, Trinity hat den Ledermantel. Mhm. Ich habe Matrix, glaube ich, ewig nicht gesehen, also wirklich als Kind mal und dann später nochmal irgendwann, dann jetzt nochmal geguckt und ich hab das durchgeschaut und war der Film zu Ende, dann dachte ich, ja gut, das ist vielleicht einer der besten Filme, die existiert. Also ich muss es wirklich sagen, denn auch alles, was man dem Film, habe ich das Gefühl, da können wir noch drüber reden, vorwerfen kann, also wo Matrix vielleicht in seinen Ideen verkürzt ist, da habe ich das Gefühl, da weiß der Film aber doch in Teilen immer auch doch darüber hinaus. Und was ich wirklich so krass genial finde an dem Film, ist, wie stilistisch sicher der ist, wie spannend der inszeniert ist, wie er verschiedene Genres mischt und gleichzeitig eben, man sagt immer so, ja, er hat philosophische Ebenen natürlich, aber wie genial das alles miteinander verbunden ist und wie quasi wie in die Matrix unterschiedliche Programme reingeladen werden, merke ich jetzt so ein bisschen mit so ein bisschen mehr Filmwissen, dass der Film sich natürlich auch exakt so aus anderen Genres und so weiter einfach so bedient. Also ich finde zum Beispiel total geil, dass der Film nicht einfach quasi die Beziehung zwischen Neo und Morpheus nur erzählt, wie in einem Kung-Fu-Film, sondern dass der Film kurz ein Kung-Fu-Film wird einfach. Also dass sie sich das so rausnehmen und dass also der am Anfang fast ein so Mystery-Thriller wird, dann auf einmal kurze Horror-Elemente hat mit diesem Vieh, das da in ihn reinkrabbelt und auf einmal ist es kurz ein Kung-Fu-Film und dann wieder was anderes und so wechselt der Film die ganze Zeit durch und hat auch in fast allen Szenen immer so eine Dringlichkeit. Also es wird immer was gesagt, scheiße, kriegen wir diesen Wurm da aus ihm raus? Trinity, du musst es jetzt sofort machen, du kriegst den. Also immer, der ist auch wirklich immer so auf 180, der Film. Und ich finde, dass, ne, klar, wenn man natürlich das damals vielleicht gesehen hat und tausend andere Sci-Fi-Filme kennt, dann denkt man sich, gut, das ist von da und das ist von da. Aber wenn man jung ist und das nicht kennt, dann guckst du den Film und denkst dir, ja, was ist denn die Matrix? Ich will wissen, was die Matrix ist. So, what is the Matrix? Was ist es denn? Und der Film fängt ja direkt erstmal an und das finde ich auch so geil, also allein als Actionfilm so geil erzählt, er fängt mit dieser krassen Actionsequenz schon mal an. Da wird schon mal erklärt, wer sind die Agenten? Okay, die jagen sie irgendwie. Sie muss durch ein Telefon irgendwo hin. Scheinbar ist das ja alles ganz wichtig. Dann zack, dieser typische Aufbau vielleicht, wir haben irgendwie einen Helden wider Willen, ist ein Loner, der irgendwie zum Auserwählten wird, kann man auch alles kritisieren und so weiter. Aber dann irgendwann ist er in dem Techno-Club, dann kommt auch wieder Trinity und man kennt sie schon, man weiß schon, Moment, und dann sind auf einmal diese Agenten bei ihm im Büro und ich finde der Film, also ich liebe an dem Film, wie genüsslich lange er dieses Mysterium aufrechterhält, was ist denn eigentlich die Matrix? Und dann, wenn man es erfährt, ist es aber nicht sowas wie, ja, fünf Elefanten haben die Welt gemacht und es gibt Magie und sonst was, sondern nein, das, worin wir leben, ist einfach nur eine Simulation. Und das finde ich in so einem gewissen Alter, ist das halt mega der Brainfuck, weil jeder natürlich dazu relaten kann und das kann natürlich jeder, weil das eine alte philosophische Frage ist, was ist, wenn die Welt nicht echt ist, was können wir überhaupt erkennen, was ist überhaupt Realität und so weiter, aber ich finde gleichzeitig halt noch mit diesen neuen Effekten und dem Stil ist es so ein Gesamtpaket, was ich selten gesehen habe und wo ich auch viele Ausläufer heute noch sehe, also Christopher Nolan, ich meine Inception, das ist ja fast nochmal Matrix, wenn man das böswillig sagen will. Da geht es ja eigentlich fast um das Gleiche. Leute gehen in so eine Traumwelt rein, es gibt verschiedene Ebenen, die Regeln sind anders, man kann das kontrollieren und so weiter. Also der hat, ja, ich glaube ein Kino, was viele auch nicht mögen, so ein erklärendes Science-Fiction-Filmkino. Leute rennen irgendwo lang und erklären so die Welt auf so einer philosophischen Ebene. Das hat das halt nochmal so ein bisschen gekickstartet und deswegen fand ich es auch jetzt wieder super beeindruckend, den halt nochmal zu schauen. Becky, wie ist es bei dir?
Ja, ich habe den jetzt auch, wir haben letztes Jahr bei uns im Podcast eine Lieblingsfilm-Episode gemacht, wo jeder fünf Lieblingsfilme mitbringen durfte. Und weil ich da dachte, ich muss Matrix mitbringen, habe ich ihn vorher noch mal gesehen. Und mir ging es ganz ähnlich wie dir, dass ich noch mal ganz anders geflasht war als damals. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, mit dieser Abwertung, die für den zweiten und dritten Teil so passiert ist und die man ja auch, die, also die nicht spurlos an einem vorbeigeht, selbst wenn man den ersten Teil noch so gut fand. Du hast es vorhin schon gesagt, dass das vielleicht auch Einfluss auf den Hype hatte und so. Also ich bin ja eigentlich überhaupt keine Verfechterin von dieser Theorie, dass, naja, der zweite und dritte Teil können den ersten auch wieder schlechter machen oder so. Ich finde, jeder Teil kann erstmal für sich stehen und wahrscheinlich sind zwei und drei auch gar nicht so schlecht, wie wir sie all die Jahre gemacht haben. Genau, und da war es für mich ein ganz ähnlicher Effekt, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast. Ich finde halt, dass für mich nochmal ganz viel dazugekommen ist durch die, es gibt den einen wahnsinnigen Artikel, den ich dazu gelesen habe bei Mary Sue, Decoding the Trans Matrix oder so. Decoding the Transgender Matrix, genau. Ein Artikel, der also beispielhaft an der Thematik Trans sein mir nochmal die Augen geöffnet hat dafür, was alles noch in diesem Film stecken kann, was wir vielleicht erst in 20 Jahren sehen werden, weil es dann wieder andere gesellschaftliche Entwicklungen gibt, die unseren Blick öffnen für Dinge, die wir vielleicht 99 noch nicht gesehen haben und die wir 2019 noch nicht gesehen haben, sondern vielleicht erst 2039 sehen werden. Und bei mir war es halt 2019 dann der Effekt, dass der Film, seit ich diese Brille aufgesetzt habe, für mich genauso aussieht, wie er in diesem Artikel beschrieben wurde, nämlich wie die Coming-out-Geschichte einer Transperson. Und das ist schon faszinierend, weil einerseits könnte man jetzt sagen, ja, das ist jetzt so eine Interpretation, die irgendwie im Nachhinein da drauf gedrückt wird und das haben die ja überhaupt nicht intendiert und so. Aber also wenn, alles, was Lilly und Lana auch dazu sagen, ist immer, dass ihnen wichtig ist, wie fluide Kunst sein kann und wie Kunst sich verändern kann über die Jahrzehnte. Und natürlich waren sie beide noch nicht out als Transfrauen, als sie Matrix geschrieben und gemacht haben. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht schon Transfrauen waren. Und natürlich kann es sein, dass man dann solche Dinge unterbewusst in so ein Drehbuch mit reinschreibt und solche Dinge irgendwie mit einbaut, weil man das Gefühl hat, da ist so eine Welt, in die passe ich nicht so richtig rein. So, was könnte man für einen Charakter schreiben, der so ähnliche Gefühle hat, wie wir es gerade haben oder so. Und so hat Lilly zum Beispiel auch 2016 bei den GLAAD Awards gesagt, wie sehr sie das appreciated, dass die Leute jetzt diese Interpretation auf diesen Film anwenden und dass sie das Gefühl hat, dass sie auch selber ganz viel nochmal dabei lernt über ihren eigenen Film und so. Und ich meine, wie geil ist es eigentlich, dass man da ein Stück Kunst hat, was sich über 20 Jahre, also es verändert sich nicht in sich, aber die Welt drumherum verändert sich und so kann sich plötzlich der Blick auf das Stück Kunst total wandeln. Das fasziniert mich mega.
Ja, in diesen Artikeln dazu, also es ist jetzt quasi auch nicht nur so, dass man jetzt sagt, okay, Neo kann man als Transfrau lesen, weil er eben in einer Gesellschaft ist, in die er nicht reinpasst und da muss er raus, sondern dass auch so viele so kleinteilige Sachen an dem Film irgendwie so da reinpassen. Ne? Also zum Beispiel, dass er dann eben erstmal, wenn er raus ist, dauert das lange, bis sie seinen Körper irgendwie umgebaut haben. Zum Beispiel, da liegt er da auf dieser Bahre oder zum Beispiel ist es so, dass jemand sagt, eigentlich holen wir Leute, die so alt sind wie du, nicht aus der Matrix raus, ne? Wo es ja auch quasi in so Antitrans-Diskursen diese Meinung gibt, dass man sagt, so, ja, das geht halt nach der Pubertät eigentlich nicht mehr richtig, dann kannst du es nicht mehr machen, du musst jetzt das Leben weiterleben und so weiter. Also quasi, dass tatsächlich so kleinere Dinge noch da drin sind, die man so lesen kann. Das finde ich auch spannend.
Ja, auch das Deadnaming zum Beispiel. Also es gibt diese eine U-Bahn-Station-Szene, in der das total, also da fällt es mir wirklich wie Schuppen von den Augen, wenn ich das jetzt angucke, mit welcher Boshaftigkeit Agent Smith dieses Mr. Anderson ausspricht, was halt, wenn man die Trans-Allegorie anlegt, ist es quasi der Deadname. Also er heißt jetzt Neo und alle auf der Nebukadnezar akzeptieren ihn als Neo und nennen ihn so. Und dieser olle Agent Smith haut immer wieder dieses Mr. Anderson raus und quält ihn sozusagen damit. Und ich finde zum Beispiel auch, eine der Sachen, wo ich mich früher gefragt habe, ist das eine Schwäche des Films oder verstehe ich es nur nicht so ganz, ist, warum nimmt Neo eigentlich die rote Pille? Warum entscheidet er sich so? Und diese Entscheidung zum Beispiel kann man vor dem Hintergrund, das Ganze als den Outing-Prozess einer Transperson anzusehen, verstehe ich die plötzlich viel besser, weil wenn ich mich in einer Welt so nicht passend fühle, dann ist halt die Entscheidung für die Wahrheitspille viel logischer, weil ich hoffe, dass es einen Grund dafür gibt, dass ich mich in dieser Welt nicht so passend fühle. So, und dass ich da irgendwie was dran verändern kann an diesem Zustand. Und ich meine, wenn man sich den finalen Monolog des Films anguckt, also diese Kriegserklärung an die Maschinen, den Neo da hält, wo es irgendwie geht um, er will eine World without rules and controls, without borders and boundaries, a world where anything is possible. Das könnte auch aus einer Rede sein von einem Transaktivisten. So. Also es ist echt extrem krass, wie sehr das da drin steckt.
Ja, also ich finde diesen Transdiskurs so interessant, dass ich da auf jeden Fall ganz kurz weiterreden will, nur um ganz kurz an die Frage von eben anzuknüpfen. Ich glaube, von uns drei bin ich auf jeden Fall der Matrix gegenüber am meisten abgekühlt. Ich finde es immer noch ein starker Film, aber eben dadurch, dass er in meiner Welt schon so oft kopiert wurde und dass ich sozusagen sowohl spätere als auch frühere Filme gesehen habe, die dann doch mehr Anklang bei mir hatten, war es halt kein neues Wow-Erlebnis, sondern eher so ein Kopfgucken für mich. Aber ja, tatsächlich auch ich, obwohl ich nicht in der Trans-Szene drin bin, habe mitbekommen, dass da so 2015, 16 im Zuge dieses Outings, haben wir auch vorhin drüber gesprochen, eben eine Menge unglaublich spannender, verdammt schlüssiger Essays rausgekommen sind, die den Film eben so lesen. Und ich glaube auch, es ist halt Unsinn zu sagen, ja, okay, der Film wurde von Leuten gemacht, bei denen rausgekommen ist, dass es Transfrauen sind oder die sich zu Transgender bekannt haben. Und deswegen ist alles in dem Film Transgender und nur so kann man den lesen. Also das wäre überspitzt. Aber Becky, ich gebe dir total recht. Da sind so viele Dinge drin, die vielleicht bewusst oder unbewusst eingeflossen sind, dass die Argumentationen eben fantastisch sind. Und ich hatte so ein 4-minütiges Video auf YouTube gefunden, was für Leute, die halt irgendwie gerade gar nicht kapieren, worum es geht, bestimmt ein super Einstieg ist, von Film Runner, The Matrix as Transgender-Metapher. Und da gibt es auch ganz viele weiterführende Artikel. Und eine Sache, die ich selten sehe, aber die ich schon öfter gelesen habe, ist, dass es tatsächlich wohl noch explizitere Versionen gab. Also es gibt die eine Figur, also die Switch genannt wird, und die war in frühen Drehbuchentwurf tatsächlich so angelegt, dass sie quasi in der Real World eine Frau ist und wenn sie in die Matrix geht, ein Mann wird. Ah. Deswegen Switch. Und auch, also das habe ich vorhin als YouTube-Kommentar gelesen, wo ich denke so, alter Schwede, entweder seid ihr die genialsten Leute aller Zeiten, was ihr überinterpretiert in diesen Endmonolog, Becky, den du erwähnt hast, wo er sagt, ja, maybe you are afraid of us and you are afraid of change, but we are here and wake up. Da zoomt die Kamera auf die Fehlermeldung ran, die sagt System Failure, und die letzten beiden Buchstaben der Worte sind halt System M und Failure F, Male, Female, und die Kamera geht dann dazwischen. Und es hat einer gesagt, hier, da, das ist der letzte Schuss des Films. Not M, not F, sondern wir gehen genau dazwischen und this is where the Matrix ist. Also ein fantastischer Diskurs, der, genau wie du gesagt hast, einfach zeigt, wie sehr ein Film einfach nochmal eine neue Blickrichtung bekommen kann, weil halt eine Community eine spannende Lesweise entwickelt.
Ja, du hast gesagt, du willst dabei bleiben. Becky, willst du noch genau daran anknüpfen?
Nö, höchstens würde ich noch erwähnen, dass vor kurzem beim What to Watch Challenge Podcast auch Sumi mit der Gästin Laura, die selber eine Transfrau ist, über diesen Film gesprochen hat. Was, glaube ich, auch noch mal spannend ist, dass nicht nur wir drei Cis-Personen hier irgendwie so eine Interpretation darauf anwenden, sondern da auch noch mal Own Voices zu hören, kann ich sehr empfehlen, da noch mal reinzuhören.
Suche ich mal den Link raus und packe ich in die Podcast-Notes rein. Was ich immer schon mal sagen wollte zu Matrix, das ist, dass ich das so cool finde, wie hier mit philosophischen Gedanken, die es lange schon gibt, ein Universum kreiert wird und Anschlussfragen gestellt werden und in das Universum eingebettet werden. Ich habe das selten so clever in einem Film gesehen. Und je länger ich gesucht habe, desto mehr Sachen sind mir noch aufgefallen. Ich werde das jetzt nicht alles in einen Redebeitrag packen, weil es wirklich Overkill ist. Aber was ich total spannend finde, erstmal an The Matrix an sich, halt neben dem ganzen Stilistischen, dem, wie das erzählt ist, den ganzen Action-Szenen. Wobei ich übrigens sagen muss, ich habe das Gefühl, Matrix ist aus diesem Loch raus, wo das visuell uncool war eine Zeit lang. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade ist das wieder alles mega cool. Der Style, die Brillen, die Klamotten und sowas. Also wenn man sich mal auf Instagram oder auf Tinder oder sowas unterwegs ist, so der Style kommt zurück. Und auch diese Rave-Party am Anfang, wo ich vielleicht gesagt habe, das ist ein bisschen übertrieben oder so, würde ich sagen, nee, 1:1 könnte das heute eigentlich so aussehen. Leute könnten genau das anhaben. Diesen Trinity hat so coole Klamotten auch in diesem Film an. Also das finde ich super. Ach, plus, was mir jetzt gerade noch einfällt, so nicht nur, dass Sachen speziell auch queer gelesen werden können, einfach auch geil diverser Cast, ne? Also auch total cool. Du hast ja, glaube ich, 4 schwarze Personen zum Beispiel da in Hauptrollen in dem Film und so weiter. Also, und auch vom Style her ist auch so ein sehr queerer, cooler Style, den die Leute alle haben, nicht so klischee-mäßig und so. Das finde ich auch, also was in Sense8 wahrscheinlich später noch viel stärker ist, ist hier auch schon angelegt, finde ich. Was ich so geil finde, ist aber, dass es gibt schon lange halt dieses natürlich Gedankenexperiment in der Philosophie oder den Gedanken, dass halt die Welt nur eine Täuschung ist. Ne? Also das ist bei, schon bei Platon gibt es ein bisschen im Höhlengleichnis, aber es gibt es auch bei René Descartes, der so mit als Vater der modernen Philosophie auf eine Art geht, so gibt es einen täuschenden Geist vielleicht, ne, der alles mir nur vorspielt. Und Descartes sagt ja am Ende so, ich denke, also bin ich. Also immerhin das, also dass es mich gibt, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und später gibt es diesen Ausdruck, Gehirne im Tank von Hilary Putnam. Putnam versucht am Ende quasi so ein bisschen zu erklären, wir können gar keine Gehirne im Tank sein, wenn ich das richtig verstanden habe, weil, also, ne, sind wir quasi nur ein Gehirn in einem Tank, das die Welt träumt. Und Putnam sagt dann, glaube ich, am Ende so, ja, so richtig können wir das eigentlich nicht sagen, weil auch unser Begriff von Gehirn und Tank ist ja nur aus diesem Tank, deswegen können wir dazu quasi gar nicht so richtig sagen und sagt was dagegen. Aber das ist ja an sich bestimmt auch schon in anderen Sci-Fi-Filmen und so drin gelesen. Was ich so genial an Matrix finde, ist, dass sich jemand die Frage gestellt hat, warum sind denn die Gehirne im Tank? Also, wer hat denn die Gehirne in den Tank reingepackt? Das ist ja eigentlich eine total simple Frage. Aber was sich daran anschließt, ist halt diese ganze KI-Debatte, dass die Maschinen irgendwann sich aufgelehnt haben gegen die Menschen, dass es einen Krieg gab und dass die Maschinen dann entschieden haben, die Menschen in den Tank reinzupacken und da drin zu lassen. Und das sind natürlich auch große, also auch bei iRobot und sowas gibt es ja so diese Idee. Ich meine, hier ist es natürlich so, es gibt einen Krieg und die Maschinen machen das, um selber zu überleben, um die Menschen als Batterien zu benutzen. Da hast du mir vorhin, Christoph, einen coolen Ausschnitt von Futurama geschickt, wo jemand sagt, das ist alles voll unlogisch, warum nehmen die nicht einfach richtige Batterien zum Beispiel? So, also was soll das eigentlich? Aber quasi, es gibt ja später auch, ich glaube auch bei iRobot zum Beispiel, diese Idee, dass irgendwann werden die Maschinen und die Algorithmen so intelligent sein, dass sie die Menschen regieren werden und sagen, ey, für euch wäre das besser, wenn wir euch in den Tank reinpacken. Das ist jetzt in Matrix noch nicht so ganz stark drin, aber ich finde es so ein bisschen angelegt, diese Idee des Utilitarismus. Ja, wir wissen eigentlich, was für euch besser ist und packen euch halt jetzt mal da rein. Und je mehr man, ich habe so ein Buch, gerade das ist so ein bisschen meine neue Bibel, das ist ganz hässlich, da ist so ein Ei vorne drauf mit einer Brille und so einem denkenden Smiley drauf, das heißt die 100 wichtigsten philosophischen Argumente, da sind quasi so Argumente rekonstruiert von halt verschiedenen Philosophen und je mehr man das liest, desto mehr denkt man immer, ja, das ist eigentlich auch in Matrix zum Beispiel drin. Zum Beispiel, es gibt ja diesen Monolog von Agent Smith irgendwann, der erklärt, ey, also, und das ist quasi auch die nächste Frage, die sich anschließt, ist, ne, okay, also, die Gehirne sind mit dem Tank und irgendwer hat den Tank gebaut, aber was läuft eigentlich in den Gehirnen ab? Also, warum ist da eigentlich die Welt von 1999 drin und nicht irgendeine andere Welt? Und da sagt ja Agent Smith irgendwann, die Menschen haben die Welt nicht akzeptiert. Wir haben versucht, eine perfekte Welt denen zu geben. Wir haben versucht, das Paradies zu machen. Aber die Leute haben es nicht akzeptiert und wollten unbedingt aufwachen. Und das ist quasi, habe ich jetzt auch neulich quasi gelernt, der Begriff der Theodizee. Das ist quasi in der Philosophie und Religionswissenschaft die Frage, warum gibt es das Böse? Also warum hat Gott, der allmächtig und allgütig ist, denn das Böse gemacht? Und eine Antwort wäre, weil es sonst den freien Willen nicht gäbe. Also wenn die Welt nur gut wäre und alles super wäre und man das Böse nicht wählen könnte, dann wären die Menschen quasi nicht frei. Also erst in der schlechten Welt kann der Mensch frei sein und so weiter. Und so ist es so, dass in ganz vielen Ecken von Matrix clevere Ideen sind, aber ich würde sagen, es ist quasi nicht so, ja, da hat einfach jemand alles aus dem Philosophie-Grundkurs mal reingeklatscht, sondern, und das finde ich, um da jetzt mal zum Ende von diesem Monolog zu kommen, das Geniale an Matrix ist, dass das ergibt alles in der Welt Sinn, dass sich unterschiedliche Personen diese Fragen stellen. Also warum ist das eigentlich so? Wer hat das eigentlich gemacht und so weiter? Und deswegen ist es so ein tatsächlich Potpourri philosophischer Ideen. Ich würde sagen, wenn man jung ist und das guckt, ist das ein krasser Ausgangspunkt, danach zu sagen, okay, ich lese mal Descartes oder ich gucke mir mal das an oder ich stelle mir mal diese Fragen. Und das finde ich an Matrix einfach total beeindruckend, als ich das jetzt nochmal gesehen habe.
Ja, da würde ich gerne direkt ein bisschen anschließen und zwar zum einen mit so einem kleinen Querverweis, was diese Brain in a Vat Sache angeht. Die hat eine ihrer neuesten Wendungen vor gar nicht allzu langer Zeit erfahren, nämlich 2006 mit dem sogenannten Simulationsargument, was auch immer wieder rezitiert wird von Nick Bostrom. ist eine interessante Kiste, kann man überall finden und sich durchlesen. Der sagt halt sinngemäß, rein mathematisch, wenn wir es durchdenken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle jetzt gerade in der Simulation leben, fast gegen 100% oder beziehungsweise zumindest sehr, 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 sehr hoch. Es sei denn, wir gehen davon aus, dass wir nie lebensechte Simulation erschaffen werden. Also entweder denken wir, die Menschheit wird quasi diese Post-Humanity nie erreichen, oder wir denken, wir werden das tun. Und wenn wir das denken, können wir halt logisch dafür argumentieren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt schon der Fall ist, riesig hoch ist. Also,
das hat mir mal jemand witzigerweise auf einem Festival besoffen erzählt, dass Elon Musk daran glaubt. Also dass Elon Musk an dieser. Und ich habe aber, da müssen wir jetzt nicht reingehen, ich habe nur nicht verstanden, was ich daran nie verstanden habe, ist, sagen wir mal, es passiert, also man kann ja, wie kann man denn jetzt eine Wahrscheinlichkeit ausrechnen für etwas, das eventuell mal passieren wird? Das habe ich nie verstanden daran, deswegen habe ich mich weiter damit nie beschäftigt. Aber ich würde Becky gerne mal wieder hören.
Hast du denn, ich wollte gerade sagen, dann würde ich dir mal was vorschlagen, weil du bist ja tatsächlich wahrscheinlich der große Fan, und war schon mal in anderen Podcasts. Hast du Lieblingsszenen oder liebste Momente? Also gibt es so die eine oder andere Stelle, die bei dir immer Gänsehaut verursacht? Oder ist es wirklich ein Gesamtgefühl für dich, den ersten Film zu sehen?
Es ist auf jeden Fall ein Gesamtgefühl, aber wenn du mich nach Lieblingsszenen fragst, also wir hatten schon vorhin kurz die U-Bahn-Station-Szene angerissen, die... Also wenn du sagst Gänsehaut, dann ist es die Szene, weil die so eine Spannung hat, aber sich gleichzeitig so auflöst wieder am Ende. Also dass die immer ganz lange nachwirkt irgendwie in mir. Also das wäre so eine. Und ansonsten ich bin halt Trinity-Vergöttererin. Also warum gibt es nicht mehr Trinities auf dieser Welt?
Ja, warum ist ein Trinity-Film, dachte ich mir dann auch so.
Ja,
und also irgendwie so die Szene, also zum Beispiel, wo der Film die Wendung nimmt, dass es nicht darum geht, diese Liebesgeschichte bis ins Letzte auszuerzählen irgendwie zwischen den beiden, sondern es wirklich um Trinity und Neo als getrennte Personen geht, die unterschiedliche Agenten haben, denen sie auch nacheifern, die auch nicht immer das Gleiche sind. So, also das ist jetzt keine einzelne Szene, aber das ist so ein Moment der Erleichterung beim Gucken des Films, weil man es halt schon so gewohnt ist, dass es irgendwie anders laufen würde und weil die Geschichte ja auch am Anfang ein bisschen so aufgezogen wird mit, ja, du wirst dich in den Auserwählten verlieben und ne, er denkt jetzt, er ist der Auserwählte, ne, das muss ja er sein, aber so das gleichzeitig so ein Funke Liebe erzählt werden kann, ohne es irgendwie in diese kitschige, stereotype Richtung zu erzählen.
Ja.
Das finde ich fantastisch. Ist auch sehr Wachowski-esk einfach.
Das fand ich auch total cool, als ich es nochmal gesehen habe. Ich mag sowieso Trinity, wenn man überhaupt sagen will, dass es jetzt von der Hauptperson ein Sidekick in ganz großen Anführungsstrichen ist, eine total starke Figur. Ich finde noch interessant so, dass sie ja, ist es so, dass sie eigentlich auch der Auserwählte hätte sein sollen? Oder habe ich das irgendwo anders mal gehört, dass ihr das mal gesagt wurde vorher oder sie das dachte? Ich glaube, das imaginiere ich. Das habe ich mich so gefragt, wie sieht sie ihn eigentlich so? Und so mit heutigem Blick dachte ich so, ein bisschen übergriffig, dass sie ihn so küsst, während er da in der Matrix hängt. Also es klappt ja. Es klappt ja und er lebt dann wieder. Aber da dachte ich so, okay, sie hat da einfach mal die Chance ergriffen. Ich finde es auch gut, dass das halt so anerzählt wird und gleichzeitig aber genauso da drin ist und dass die Liebe irgendwie eine große Rolle spielt, aber es ist nicht so der Hauptpunkt des Films. Das finde ich ganz cool auch.
Ja, also dann haue ich direkt nochmal eine Frage in eurer beide Richtung. Seid ihr denn mit dem Ende des Films auch sozusagen jetzt mit eurem heutigen Blick tatsächlich zufrieden? Weil da wird Trinity ja fast ausgeschlossen vom großen Klimax, vom Actionfinale. Und dann ist ja von dieser Kickers-Frau, die ich auch beeindruckend finde und die diese fulminante Öffnungsszene auch hat, plötzlich nicht mehr die Aufgabe, Seite an Seite gleichberechtigt in der Matrix zu kämpfen, sondern sie muss quasi eine sehr klassische Frauenrolle einnehmen, nämlich die Liebe geben. Und dadurch, dass sie ihre Liebe gesteht und verbalisiert, gibt sie quasi Neo die Kraft, wieder aufzustehen und zu kämpfen. Alles ein bisschen überspitzt formuliert natürlich. Geht ihr damit d'accord, dass quasi eure Lieblingsfigur da so rausgezogen und zum Kopfstreichler degradiert wird?
Ich verstehe total, was du meinst. Ich kann dieses Gefühl auch extrem nachvollziehen. Schon wieder ist da diese Frau, die halt dem Typen irgendwie die entscheidende Fähigkeit am Ende gibt, damit er der geile Retter sein kann. Ich glaube, weshalb ich heute nicht so kritisch darauf gucke, wie ich das vielleicht bei anderen Filmen machen würde, ist, weil ich mir angucke, wie die Wachowskis grundsätzlich mit dem Thema Liebe in ihren Filmen umgehen und wie das einfach wirklich, also egal welchen Film wir uns angucken, es ist immer, Liebe ist der Ausgangs- und Endpunkt von allem. Und das ist überhaupt nicht so ein kitschiges, gefühlsduseliges Konstrukt irgendwie bei den beiden, sondern etwas, was, das klingt jetzt kitschig, wenn ich das in Worte fasse, aber es ist gar nicht so. Es ist etwas, was die Leute zum Leben brauchen, so. Und das ziehen sie sich halt aus ganz unterschiedlichen Quellen in den unterschiedlichen Filmen. Bei Speed Racer ist es eher die Familie, bei Sense8 ist es irgendwie dann vollkommen hoch elaboriert zu einem großen Konstrukt, einem Cluster von 8 Personen und deren Beipersonen und so, die irgendwie sich durch diese verschränkte Liebe so viel Halt geben im Leben. Und wenn ich das quasi rück darauf anwende, was sie in Matrix gemacht haben, dann bin ich nicht so wütend darauf, wie es bei anderen Filmen wäre.
Ich finde das ganz spannend, weil hier ist natürlich dann wieder die Frage, wie ist die Lesart, ne? Liest man das wohlwollend dahin, wie man sich das jetzt halt vorstellt oder wie du das jetzt sagst, Becky, so auch über die anderen Texte hinaus, ne? Kannst du eine Handschrift erkennen und sagst du, deswegen verzeihe ich das jetzt hier, diesen Kniff. Und ich finde, dass sich eine interessante Frage so ein bisschen auch anschließt daran, an diese Lesartfrage, ein bisschen über den Umweg der Philosophie vielleicht. Und das ist die Sache, wenn wir uns Matrix anschauen und auch V wie Vendetta, der ja von den Wachowskis immer geschrieben wurde. Das sind beides Filme, die auch in so eine Incel-Verschwörungstheoretiker, die Welt belügt uns, Wake-up-Schiepel-Richtung interpretiert werden. Also gerade diese Anonymous-Maske auch, die dann auch für sehr so rechtspopulistische, rechtsradikale Sachen genommen wurde. Diese Idee, also wenn man quasi mit einem rechten Blick Matrix guckt, ja, und dann ist, glaube ich, nämlich die große Frage, glaube ich, die man auch, nachdem man den Film wirklich stellen sollte, sich stellen sollte, ist die, mit der Film anfängt, ist, what is the Matrix? Also, was ist denn die Matrix? Was meint denn der Film? Man kann das natürlich auf einer ganz klaren Sicht lesen, die Matrix ist eben die Welt jetzt und das ist eben Traum. Oder halt auch sagen, ja, die Matrix sind halt die da oben, die uns regieren, Agent Smiths, irgendwelche Regierungsagenten, alles ist nur eine Lüge. Wenn wir einmal aufwachen, dann werden wir erkennen, dass die Welt ganz anders ist. Ne, wenn wir das aus einer Transperspektive sehen, kann man das halt links positiv irgendwie bewerten, aber man kann das halt auch auf so eine rechte Art quasi lesen und sagen, wir werden die ganze Zeit getäuscht. Wenn man Matrix guckt und sich vorstellt, dass das, was im Film Matrix bezeichnet wird, die echte Welt ist und die Nebukadnezar nur die Matrix ist, dann ist es quasi ein Film über einen Wahnsinnigen, der immer weiter halt in diese Verschwörungswelt reindenkt und irgendwann halt bei den Maschinen anruft und sagt irgendwie, dass sich alles so ändern muss. Und in dem Film ist ja dieses Buch von Jean Baudrillard, diesem französischen Philosophen, drin. Simulation und Simulacra heißt es, glaube ich. Das ist das, wo er Neo am Anfang diese Disc rausnimmt und den Leuten gibt. Und angeblich haben die Wachowski-Schwestern auch den SchauspielerInnen des Films gesagt, ihr müsst es lesen, bevor ihr den Film macht. Und Jean Baudrillard wurde auch gefragt, ob er bei Matrix 2 und 3 mitarbeiten will, tatsächlich an diesen Film. Und er hat dann halt so gesagt, ja, das ist jetzt gar nicht so richtig meine Philosophie. Ich habe jetzt versucht, mich mit der Philosophie von Jean Baudrillard zu beschäftigen. Es ist aber zu viel und zu viel verschiedenes Zeug. Und ich habe das Gefühl, diese französischen Philosophen aus den 70ern, wenn du eine Tür aufmachst, dann fallen direkt 100 andere hinterher. Und es geht immer um Marx und um Freud und um Pornos und um Hollywood und um Sprache. Und also man hatte das Gefühl, mach doch mal eine klare Theorie. Wo es hauptsächlich darum geht bei Jean Baudrillard ist eigentlich, und das ist auch wieder die Frage, what is the Matrix, dass wir jetzt schon in der Simulation leben, aus der man gar nicht aufwachen kann. Also, und das ist, wenn man das jetzt liest, ganz spannend, wenn man sich so Instagram, Fitness-Tracking und sowas anguckt. Also alles ist quantifizierbar. Wir geben immer nur vor, etwas zu sein. Baudrillard hat so ein Beispiel, dass man baut an Autos Teile dran, damit die Autos schneller aussehen, aber die Autos werden dadurch eigentlich langsamer. Also wir wollen halt nur in dieser Simulation leben, wir gieren danach, Sensory Overload und so weiter. Und was Baudrillard ja kritisiert hat, ist, dass er sagt, ja, Matrix, das hat ja gar nichts mit meiner Welt zu tun, denn ich sage ja, wir leben in der Matrix schon, da kann man nicht einfach draus aufwachen und dann ist alles gut. Aber ich würde sagen, dass, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, dass da habe ich neulich drüber nachgedacht, jetzt zu Corona-Zeiten gibt's halt Freunde von mir und Freundinnen, die so sagen, in WhatsApp-Gruppen schicken ihnen irgendwelche Leute irgendwelche wahnsinnigen Verschwörungstheorien und so weiter. Und da ist mir so aufgefallen, dass ich glaube, so ein journalistisches Interesse, dass irgendwas nicht stimmen kann, was die Politiker erzählen, dass da irgendwas anderes dahinter ist. Oder auch ein philosophisches Interesse von, die Welt muss irgendwie anders sein, als das, was wir nur sehen. Ne? Das ist auch natürlich der Startpunkt für Verschwörungstheorien. Nur die biegen halt irgendwo anders ab und sagen dann halt so, ja, ich habe es jetzt erkannt, es ist anders. Und deswegen glaube ich, dass Matrix nicht, wie Baudrillard sagt, irgendwie dumm ist, weil man aufwachen kann, sondern dass so diese Frage im Raum steht, woraus kann man denn aufwachen? Und er hat ja gesagt, das ist quasi Höhlengleichnis Platon. Platon hat ja gesagt, Leute sind in so einer Höhle. Mhm. Und der Philosoph kann es halt dann sehen, kann dann sehen, wie die wirkliche Welt ist und sowas. Und ich glaube, dass sich quasi Matrix so um die Frage dreht und da gar keine Antwort gibt. Also manche sagen halt, Matrix ist dumm, weil die wachen auf und wir leben in der Simulation. Und ich glaube, das ist halt gar nicht so. Und gleichzeitig muss man sagen, wenn man so Baudrillard liest, da ist halt alles Simulation, da fragt man sich auch ein bisschen, ja, aber jetzt was genau, also wo ist jetzt genau deine Grenze? Aber was ich eigentlich, euch eigentlich fragen möchte ist, habt ihr auch das Gefühl, man kann das eben auch als so ein, als einen rechten Film lesen, als so ein Verschwörungstheoretiker-Film, als so ein Film, ja, die da oben versuchen, mich zu täuschen und ich habe jetzt hier die Wahrheit gefunden.
Na, du fragst jetzt, kann man es so lesen? Wir wissen ja, dass es so gelesen wird. Ja. Also ich meine, es gibt Online-Foren, die heißen The Red Pill. So. Ja. Das ist, es wird so gelesen von Menschen und ja, ich finde, man sollte sich immer angucken, was man so für Leute anzieht mit dem, was man da tut und ob man da vielleicht an irgendeiner Stelle anders hätte Dinge aufbauen müssen. Andererseits, das hast du ja auch schon irgendwie ausgeführt, Menschen, die so Verschwörungstheorien nacheifern, sind ja überzeugt davon, besonders kritisch zu denken. Und deshalb jetzt keine Filme mehr über kritisches Denken und kritisches Nachfragen zu machen, ja, wäre halt auch der falsche Weg. So, weil kritisches Denken ist eine der wichtigsten Dinge, die wir auch für gesellschaftlichen, emanzipatorischen Wandel haben.
Genau, also da schließe ich mich zu sehr weiten Teilen an. Dieses Red Pill Symbolbild, das wurde ja auch sehr prominent in den USA von den Men's Right Movement vereinnahmt. Die sagen ja sozusagen, dass das Frauen Gleichberechtigung wollen und dass sie euch vormachen, dass sie die Unterdrückten sind. Das ist quasi die Lüge. Und wenn ihr die Red Pill nimmt, dann seht ihr, dass die Männer die Unterdrückten sind. Und das haben die sich dick auf die Fahnen geschrieben. Das heißt, die Lesart gibt es auf jeden Fall. Ich würde tatsächlich ohne auszuschweifen, weil ich weiß, ich habe meine Papers darüber geschrieben und auch über AI und bin so ein bisschen Baudrillard drin, würde ich einfach noch da ganz kurz eine Fußnote machen. Also super komplexer Typ, muss sich jeder Mensch selbst reinlesen. Die beiden Sachen, von denen ich verstehe, warum er in Anführungszeichen beleidigt war, dass seine Vision so front and center auf Matrix war, ist eben Nummer eins, hast du schon gesagt, in seiner Welt gibt es einfach Simulationen, aus denen wir nicht ausbrechen können. Und das definiert er ganz anders. Also für ihn sind Medienwelten und Aktienmärkte Simulation. Und das andere, was für ihn wichtig ist, ist, dass eben in der modernen Welt es ganz viele Referenzen ohne Original gibt. Also wenn du eine Datei kopierst.
Das ist dieses Wort des Simulacrums, ne? Das
genau, richtig.
Gar nicht mehr, also normalerweise würde man sagen, die Matrix ist eine Simulation der Welt von 99. Und genau. Baudrillard würde sagen, wir sind schon in so einer komischen Welt, wo die Sachen nur noch für sich selber stehen und gar nichts mehr.
Genau, nicht nur das. Also er wird halt so sagen, es gibt nur noch Originale. Also wenn du halt einen Brief schreibst und den auf den Kopierer legst, das ist das, was die Wachowskis gerade sozusagen machen. Und Baudrillard würde aber sagen, nee, wenn du eine Datei auf deinen Computer kopierst, dann hast du nicht ein Original und eine Kopie, sondern hast du zwei identische Dinge. Und es gibt kein Original und Kopie mehr, weil wir halt in dieser Simulacrumwelt sind. Okay. Anyway.
Klingt Baudrillard super smart, wenn man das so anbringt, aber ich bei den, was ich zu Baudrillard denke, ich immer, ja, aber was genau ist jetzt was? Also was genau, weil das sagt sich, ich finde, das ist bei den vielen von diesen französischen Intellektuellen so, die zu den 70ern geschrieben hatten, müssen, ja, alles ist auch immer so ein bisschen, alles ist halt eine Simulation, sagt sich halt leicht dahin und wenn man es versucht festzumachen, heißt aber was jetzt genau?
Ja, aber es gibt ja, und die andere Sache, die, glaube ich, wichtig ist, meiner Meinung nach, ist halt Matrix 2 und 3 sehr viel näher an seinen Originalthesen. Also es fühlt sich so an, als ob die Wachowskis halt nicht Ohren zugemacht haben und einfach, nö, das ist jetzt unsere Matrix und los geht's, sondern die haben sich wahrscheinlich die Kritik von Baudrillard zu Herzen genommen und haben eine krasse Kurskorrektur, was die Welt und die Philosophie angeht, gemacht, mit der, obwohl das nie offiziell gesagt habe, er auch zufrieden sein kann. So, das
ganz
ist
kurz dazu will ich nur sagen, dass es gibt diese Szene im Film, wisst ihr, Maus heißt ja der eine, das ist der, der die Matrix programmiert. Und dann sitzen sie da Und er sagt zwei super interessante Sachen. Die eine ist, dass er Neo auch mal Zeit mit dieser blonden Frau im roten Kleid geben kann. Also da ist schon quasi Cybersex, Virtual Reality und sowas drin, was super spannend ist. Übrigens, Baudrillard sagt ja irgendwie, Pornografie ist eins seiner Beispiele und so weiter. Also da würde ich, also da würde ich sagen, da ist auch, hätte Baudrillard mal genauer hingeschaut, hätte er sich da erkannt. Und er sagt auch, dass die essen doch diesen Brei. Und er sagt dann, ja, wir haben früher auch doch immer diesen Brei, irgend so ein Frühstücksbrei oder so. Das schmeckt ja irgendwie so und so. Und dann fragt er so, Moment mal, aber ist der Brei, den wir in der Matrix gegessen haben, ist das eigentlich der richtige Brei? Oder woher wissen die Maschinen eigentlich, wie der Brei schmeckt? Und diese Verschwimmung, ne, also dass quasi die richtige Welt vielleicht auch gar nicht echt ist, was ja in Matrix Reloaded dann später vorkommt, ist da auch schon drin. Deswegen glaube ich, Baudrillard ist ein bisschen abgehoben. Das ist da auch schon, deswegen meine ich, Matrix ist ein bisschen schlauer, weil selbst das ist, glaube ich, so in so kleinen Teilen irgendwie so damit drin. Ja.
Ich finde es super spannend, dass wir jetzt noch gar nicht über die The One-Geschichte geredet haben.
Ah, ja.
die mich persönlich auch gar nicht so sehr interessiert, aber es ist sonst, wenn man mit Leuten über Matrix redet und Kritik angebracht wird, das Erste, was sofort alle bringen. Es ist auch wahrscheinlich das, was mich am meisten nervt an den Filmen, diese theologischen Auserwählten. Ich habe einfach auch sowieso keine Lust mehr auf auserwählten Geschichten eigentlich. Doch dann ein bisschen übertrieben wird in 2 und 3 ja dann auch noch mal ein bisschen mehr, als es jetzt in 1 der Fall ist. Aber wie steht ihr so dazu?
Also ich gebe dir vollkommen recht, das ist halt ein Topos, der war schon 1999, hatte der einen langen Bart und er wurde nur immer länger. Ich finde das zu großen Teilen sehr kompetent umgesetzt, aber ich muss halt auch dazu sagen, ich finde die Szene beim Orakel super. Ich finde, haben wir auch noch nicht drüber geredet, ich finde das Orakel als Figur klasse, insbesondere nicht weiß, wo es hinführt und man stellt sich halt wirklich in der cis-normativen Teenie-Welt, in der ich damals war, halt den weisen alten Mann in der Höhle vor mit langem Bart, der wie in Delphi große Sprüche mit Priestern verkündet. Aber wir sehen halt diese alte Afro-American Housewife, die Kekse backt. Und das Wartezimmer von ihr ist super. Die Sache mit dem There is no spoon ist super. Es werden ganz, ganz viele kleine neue philosophische Impulse gegeben. Und dieses Spiel, was mit den Orakel getrieben wird, also wer, wo, wie, welche Prophezeiung bekommt, wie die sich gegenseitig beeinflussen, dass dir nicht immer die Wahrheit gesagt wird, sondern dir gesagt wird, was du hören sollst, das funktioniert für mich zu größten Teilen. Am meisten regt mich halt tatsächlich auf, dass es halt diesen Fake-Out-Death gibt, der halt nur durch True Love geheilt wird und der spielt ja auch in diesen The One auserwählten Topos mit rein, aber bis dahin bin ich total d'accord damit und das hängt halt ganz, ganz viel daran, dass ich halt ein erklärter Fan vom Orakel und der damit zu tunen Szene bin.
Ich finde, dass erstmal, weil du gerade gesagt hast, Becky, es reicht jetzt mit auserwählten Geschichten. Ich finde, dass es diese Matrix-Idee ein geiler Kniff ist, um Superheldenfilme zu machen. Also zu sagen, und deswegen haben die Superkräfte, weil die halt das, weil die Matrix irgendwie umprogrammieren können. Ich finde es auch ein bisschen nervig. Ich mag an der auserwählten Geschichte hier, dass alle sich immer so fragen, ist er das wirklich und das auch selber nicht so genau wissen. Also, dass es auf der Nebukadnezar auch so ein Thema ist. Übrigens auch. Der Film ist manchmal zwischendurch, der ist ja schon so bierernst oft, aber es gibt diese Szene, wo Neo dann gegen Morpheus im Kung-Fu-Film kämpft und dann geht Maus halt in diesen Gruppenraum und sagt, Neo is fighting Morpheus, dann springen alle so, die vorher halt so die super coolen Lederleute waren und sich mit dem Arsch nicht angeguckt haben, springen so wie kleine Kinder so auf, so, boah, das müssen wir sehen. Das ist auch witzig, aber ich glaube, da ist halt, und das kommt, glaube ich, in den späteren Filmen stärker, so ein bisschen diese Frage des freien Willens, also so eine, was, also bist du das dann erst, wenn du dich dazu entscheidest, das zu sein, was vielleicht auch so ein bisschen auch wieder aus der Transperspektive gelesen werden kann, wann kommt der Punkt, wo du sagst, ich akzeptiere das jetzt, ich bin das jetzt, ich trage das jetzt nach außen so. Ich finde aber auch, das ist ein, also du meinst, die Orakel-Szene ist super, ich hatte das Gefühl, da verliert der Film, also die lebt beim ersten Mal schauen darüber, dass man halt gar nicht weiß, was jetzt passiert. Diese Löffelsache ist halt, das haben wir auch nicht angesprochen, aber sind halt, also das ist ja ein Potpourri, da sind halt ganz viel auch so religiöse Ideen, Buddhismus und sowas irgendwie drin. Mhm. Das kommt hier so ein bisschen rein. Ich finde aber auch, also dass man es eben, das ist das, wo ich ein bisschen mich stoße daran, das kann man halt sehr nervig lesen, so dieses, einer ist der Auserwählte und das ist der Einzige und sowas. Und das bin ja wie ich auch vor meinem Computer. Ich bin das, ich bin doch Neo, also ich bin der Auserwählte und ihr habt alle keine Ahnung. Ich finde das halt so, das klingt halt bei mir so ein bisschen, das finde ich auch schon so ein bisschen fragwürdig, ja. Wie ist das bei dir, Becky?
Also ich habe, glaube ich, ein bisschen meinen Frieden damit gemacht. Also es ist so, keine Ahnung, hättest du mich vor 3 Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, oh, diese Auserwählten-Geschichte, es nervt mich wirklich sehr. Also auch, weil es halt der weiße Typ ist, der Auserwählte ist und nicht irgendjemand anderes so.
Trinity zum Beispiel wäre eine tolle Wahl.
Zum Beispiel, genau, wäre eine super Wahl gewesen. Aber ich habe meinen Frieden damit gemacht, glaube ich, weil, ich kann ja gar nicht sagen, warum. Ich glaube, es liegt daran, dass ich heute vielleicht ein bisschen mit mehr Wohlwollen auf den Film gucke, als ich es früher gemacht habe, so nachdem ich Teil 2 und 3 geguckt habe und man so in den allgemeinen, diese theologische Geschichte, die sie so groß gemacht haben in Teil 2 und 3 und dass das dann ausgestrahlt hat auf Teil 1 rückwirkend, dass ich das heute besser von mir wegschieben kann und irgendwie sagen kann, das ist ein Film, so der steht für sich und darin ist, also die Auserwählten-Geschichte ist natürlich sehr groß, aber dieses ganze Jesus-Motiv ist vielleicht darin noch nicht so groß, wie es das später wird und sich das so klar zu machen, hat mir, glaube ich, geholfen, damit umzugehen.
Was mich nervt, ist, dass sie die Leute da abknallen in diesem Gebäude, als ich das jetzt nochmal gesehen habe. Das sind ja normale Menschen in der Matrix. Also die rennen ja da rein und metzeln die dann alle nieder, weil sie halt Morpheus retten wollen. Und ich finde, das hätte man einmal kurz problematisieren können, vielleicht danach oder sowas, dass nochmal jemand sagt, ja gut, das war jetzt vielleicht nicht so cool oder so. Das sind ja keine Agenten oder Roboter oder sowas, sondern das, also ich mag daran so ein bisschen, dass es dadurch halt so klassisch Actionfilm wird irgendwie und sich das auch so rausnimmt. Aber das, finde ich, hätte man vielleicht nochmal so problematisieren können. Aber ich fand auch, wenn man das jetzt nochmal guckt, dass die Action-Szenen trotzdem alle immer noch super beeindruckend sind. Also auch, also auf Letterboxd hat jemand geschrieben, dass sein Lieblingsmoment oder ihr Lieblingsmoment ist, wo halt irgendwie Morpheus hängt am Helikopter oder Trinity hängt am Helikopter dran und irgendwie dann crasht das und sie crasht in dieses Haus rein und das wabert dann so rum und dann zieht Neo sie hoch an diesem Seil und so. Das hatte ich auch vergessen, weil Christoph, du meintest vorhin ja, am Ende des Films gehen die ja in das Haus rein, aber da passiert ja noch mega viel. Und ja. Als sie da am Helikopter hängen, dachte ich so, ja geil, dass der Film noch eine Szene hat, wo einfach jemand an einem Helikopter hängt und durch die Stadt fliegt irgendwie so, als wäre, hätte er nicht unbedingt gebraucht. Das fand ich auch irgendwie, fand ich auch total stark daran so, ja, also dass der auch so, finde ich, noch, also hat wenig eingebüßt, außer als sie da in dieser Wüste sitzen, sieht es ein bisschen altmodisch aus, aber das, finde ich, geht einem immer noch ganz gut rein, so.
Allgemein, wir haben jetzt noch gar nicht so richtig, also Christoph, du hast es am Anfang erzählt, wie es so zu dem Cast kam, aber so richtig über die Casting-Entscheidung geredet. Das sind ja, glaube ich, für fast alle SchauspielerInnen, die dabei waren, Rollen, die auch ihre weitere Karriere geprägt haben, weil sie so ein bisschen getypecastet wurden oder, also ich meine, niemand denkt heute an Keanu Reeves und nicht an Matrix, so, das ist, funktioniert einfach irgendwie nicht mehr im Kopf. Mein letztes Aha-Erlebnis diesbezüglich war eine Serie, die eigentlich gar nichts mit so Sci-Fi-Motiven und sowas zu tun hat. Und zwar Patrick Melrose, die Miniserie von vor 2 Jahren, also von 2018, wo Hugo Weaving eine Person spielt, wo ich hinterher dachte, wenn Agent Smith ein Mensch in der realen Welt gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich so einen Charakter gehabt. Hm. Und da habe ich nur wieder gemerkt, also selbst bei einer Serie, die wirklich überhaupt nichts mit Matrix zu tun hat, also da geht es irgendwie um Trauma und Alkoholismus und Heilung und keine Ahnung, also wirklich um die schlimmsten Dinge, aber nichts Sci-Fi-mäßiges. Selbst da habe ich noch Hugo Weaving als Agent Smith irgendwie im Kopf und wie er das schafft, da mit so wenigen Worten wie der Teufel rüberzukommen.
Ja, vor allem Keanu Reeves ja quasi jetzt wieder rehabilitiert mit eigentlich einer ähnlichen Rolle, ne? Also mit John Wick. So, das ist natürlich, genau. Hat natürlich nicht diesen, es hat nicht den philosophischen Unterton, aber es hat natürlich diesen, eine Geheimorganisation, jemand kommt da rein, jemand muss da, oder er wird ja eigentlich in John Wick, wenn er nicht 100.000 Leute umbringt, auch nur zugelabert mit irgendwelchen seltsamen Phrasen und seltsamen Sachen und so weiter. Also man hat ihm ja auch lange vorgeworfen, dass er nicht richtig schauspielern kann. Ne? So nach Matrix habe ich auf jeden Fall so meine Erinnerung, dass man immer so meinte, Keanu Reeves hat nur so einen Gesichtsausdruck. Ich finde ihn super in diesem Film, habe ich wieder gedacht. Ich finde, er ist die perfekte Rolle hier für Neo irgendwie. Ich finde, er trägt das so total stark, aber auch dann in den Kampfszenen, witzigerweise. Ich finde Hugo Weaving auch so geil. Ich finde aber auch Lawrence Fishburne als Morpheus so gut. Das muss so schwer sein, das wirklich so cool zu spielen, weil er hat ja fast nur Phrasen, also so irgendwie Open ja. Your Eyes, Neo, und The Desert of Ideas oder irgendwie wie das heißt, keine Ahnung. Das ist ja wirklich
auch,
wie
auch
so
ein, wieder ein Baudrillard-Ding.
Genau, das
ist Desert so, of the Real, ja.
Genau, dieses eine Zitat, was da noch drin ist, und halt so solche Sachen, wo man so irgendwie, how can you, weiß ich nicht, warum tun meine Augen so weh? Because you never used them before und so. Das hätte man alles so verkacken können, finde ich. Das ist ja das große Kunst auf US-amerikanischer SchauspielerInnen, dass sie so sich für so einen Quatsch auch hingeben. Ich meine, wusste ja niemand, dass daraus ein großer Film wird, als sie das gemacht haben. So, deswegen muss ich sagen, also sich für diesen Unsinn auf eine Art auch so hinzugeben, ich finde es wirklich richtig starke Charakterdarsteller, auch Cypher zum Beispiel, die ja wirklich nur so Nebenfiguren sind. Orakel auch, also da fällt mir eigentlich niemand negativ auf, aber es stimmt. So, Hugo Weaving hatte halt dann noch Herr der Ringe, ne, und hat so diesen Doppelschlag hingelegt, so, aber ja.
Habe ich auch gedacht, dass er dafür bestimmt auch sehr, sehr stark in Erinnerung ist für seine Elrond-Nummer. Also für Lawrence Fishburne wird mir auch bis auf kleinere Parts nichts Ikonischeres einfallen. Also natürlich spielt er schon seit vielen, vielen, vielen Jahren und auch irgendwie in einer Menge profilierten Filmen mit. Aber ja, also für mich ist und bleibt er auch eben Morpheus. Sollte auch ursprünglich Val Kilmer werden, der hat abgelehnt. Kann man sich nicht vorstellen, aber
nee.
Well, who knows. Keanu Reeves finde ich tatsächlich richtig interessant, weil ich glaube, der hat so je nachdem, wann und wie man den kennenlernt, so eine ganz andere Halbwertszeit. Also am Anfang seiner Karriere war ja wirklich so der Kifferdeppel mit Bill und Ted's Bogus Journey und sowas, wo jetzt auch demnächst der dritte Teil rauskommt. Also da kannten die Leute so ein bisschen als wow und cruel, bogus und diese ganzen Stoner-Catchphrases. Dann wurde er ja Anfang der 90er plötzlich zu so einem krassen Actionstar mit Gefährliche Brandung und Speed, wo ihn, glaube ich, auch dann ganz viele Leute einfach so als Action-Pretty-Boy hatten. Dann Matrix für viele, viele Jahre. Und der, Christian, was du gesagt hast, jetzt irgendwie John Wick, also auch eine neue Generation, die Matrix wahrscheinlich gar nicht kennt, jetzt erstmal Keanu Reeves als John Wick im Kopf haben. Und ja, man hat so das Gefühl, dass er alle so 5-6 Jahre mal plötzlich auftaucht und sich selbst für eine neue Generation definiert. Ist er jetzt nicht auch in diesem Cyberpunk-Videospiel, wo
ja, genau,
alle Leute immer
ganz
mimen?
Prominent,
genau.
Ja. Na, vor allem ist er ja aber auch jetzt irgendwie eigentlich selber ein Meme geworden.
Ja,
also
genau,
es gibt ja jetzt auch diesen Netflix-Film Always Be My Maybe, wo er quasi sich selbst spielt in einer Überzogenheit, die so jedes Klischee, was ihm wahrscheinlich in seiner Karriere jemals an den Kopf geworfen oder wo ein Meme daraus gemacht wurde, so richtig ausactet. Also es ist zum Schießen komisch. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall viel draus nehmen, wenn man diese Karriere nachverfolgt. Es gibt ja jetzt einen neuen Film-Podcast da draußen.
Ja,
Keanu Reloaded,
ne?
Von Christiane, die hier auch schon öfter zu Gast war, wo Christiane und Julius mit Gästen alle Filme mit Keanu Reeves besprechen wollen.
Ja,
also da kann man das noch mal ein bisschen intensiver verfolgen.
Hört sich nach einem verdammt spannenden Projekt an, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte, ich skippe hier gerade noch mal so ein bisschen durch den Film durch, das ist mir auch beim nochmal anschauen aufgefallen. Das Set und Production Design ist unfassbar in diesem Film, finde ich. Dafür, ich glaube, der hat 60 Millionen oder sowas gekostet und das ist halt auch alles eine quasi neue Idee, wie die Nebukadnezar aussieht, auch so kleine Details, als er da mit diesem Greifhaken hochgehoben wird, dann sieht man ihn halt noch so aus dem Augenwinkel, wie der hochgeht. Alles hat sowas super zukunftstechnisches, aber auch so was Steampunk-mäßig so mechanisch angetriebenes, also was, glaube ich, damals natürlich auch bei so, weiß ich nicht, so Nine Inch Nails Videos oder sowas vielleicht auch schon mal da war, aber ich habe das Gefühl, dass das so einen ganz kohärenten Stil hat, plus diese Idee, dass die Matrix immer so einen Grünstich hat und die richtige Welt so einen Blaustich und so, damit man genau weiß, wo man verortet ist und so, das finde ich auch alles total super. Die einzige Sache, die ich mich gefragt habe, Christoph, ohne da jetzt zu viel von dir erwarten zu wollen, ist, wenn man so manchmal mit so krassen Filmen über Matrix geht, dann heißt es ja, nichts ist ja neu, das ist ja alles eh schon gemacht worden im asiatischen Kung-Fu-Kino oder in Martial-Arts-Kino und so weiter. Und hast du da, vielleicht kannst du, was findest du, sind so spannende Einflüsse oder sowas, die man da sieht, die jetzt vielleicht jemand, der jetzt nur Matrix kennt, nicht so erkennt?
Genau, also das ist natürlich wirklich so eine Frage, wie tief du da in die Materie gehst. Aber
nicht so tief.
Also Kung-Fu-mäßig wären es natürlich ganz stark solche Shaw Brothers-Filme, die ja auch Quentin Tarantino sehr, sehr, sehr stark beeinflusst haben. Und Anime-Manga-mäßig würde ich da sehr, sehr viel Ghost in the Shell sehen. Genau, Ghost in the Shell, Akira. Genau diese Welle, die halt auch ja wirklich in die USA rübergeschwappt ist und sich genau mit diesen Fragen von Identität und Technik auseinandergesetzt hat. Und da, also die Wachowskis, die kennen ja auch diese ganzen Animes und Mangas. Also da gibt es auch ab und zu ein paar Bildelemente einfach, die klare Zitate sind. Und, ja,
und dann später gesagt, die Animatrix, ne, die das ja quasi
aufgreift, mit richtig
großen auch japanischen...
Ja, genau, was halt nochmal so eine Hommage daran ist, an ihre eigene Einflüsse. Genau, und dann, wie gesagt, halt, also natürlich hast du da Versatzstücke von sowas wie Terminator und Blade Runner und diese ganze Philip K. Dick-Kiste mit drin, wo es auch immer um solche Fragen geht, aber ich muss halt auch wirklich nochmal betonen, die Mischung von Matrix ist es, die es zu einem einmaligen Film und einem einmaligen Erlebnis macht. Also, wenn du einen Film auseinanderklamüsterst, hast du immer diese Kiste, ja, okay, es gibt schon Story XY und wenn du Elemente nur stark genug runterdiffundierst, wirst du immer noch was finden. Und deswegen zu sagen, nee, wir haben einen Film, der irgendwie nachdenklicher Science-Fiction ist und wir brauchen nie mehr einen anderen, ist kompletter Unsinn. Und was die da einfach aus diesen Einflüssen gemacht haben, das ist eben das Beeindruckende daran. Und deswegen fühlt es sich eben auch so frisch an.
Ja. The Matrix. habt ihr noch
was? Ja, was man auch ganz gut damit machen kann, ist nochmal andersrum. Jetzt nach so einer intensiven Auseinandersetzung mit Matrix aus diesen ganz vielen verschiedenen Perspektiven, sich nochmal die weiteren Filme der Wachowskis unter diesem Gesichtspunkt anzugucken, weil man da, glaube ich, viel mehr drin finden kann, als man so auf den ersten Blick sieht. Also gerade Speed Racer, der optisch wahrscheinlich das Gegenteil von Matrix ist, gefühlt, da finden sich so viele Ideen wieder vom, wie das CGI dort genutzt wird, um die Welt so aussehen zu lassen, wie die Menschen sie sich vorstellen und die nicht irgendwelchen physikalischen Gesetzen folgt, sondern dann fahren die Autos da halt irgendwie komische Loopings, die nach physikalischen Gesetzen gar nicht möglich wären. Oder wenn die Kinder gucken, dann gibt es halt plötzlich Herzen hinter den anderen Figuren und so. Also auch da passt sich quasi die Umwelt dem Blick der Personen an, die irgendwie drauf gucken. Und also wenn man das nochmal mit diesem Blick durch das Werk der Wachowskis geht, ich kann versprechen, man wird viel entdecken, wo man am Anfang dachte, was ist das denn?
Ja, das fand ich auch bei Cloud Atlas nämlich so, dass der viele geniale Ideen hat. Ich glaube, da hat so ein bisschen dieses, das habe ich damals nicht so richtig gecheckt, aber da sind ja dann irgendwann weiße Menschen so mit so Prosthetics sollen dann auf asiatisch irgendwie so umgeschminkt werden und sowas. Das hat so einen leichten Yellow-Facing-Touch, glaube ich, wenn man das jetzt noch mal guckt. Aber ich glaube, die Ziele waren eigentlich hehrer da. Also wirklich zu versuchen, ganz viele verschiedene Kulturen, Ideen, Ansätze, auch die Liebe wieder so durch verschiedene Zeitebenen zusammenzubringen. Auch die Idee, dass verschiedene Schauspieler immer durch die Zeit halt unterschiedliche Rollen spielen, fand ich auch damals so total faszinierend. Also mir hat das auch damals total gut gefallen. Aber es ist auch so ein Film, den ich noch mal, glaube ich, schauen muss, um ihn nochmal in Gänze irgendwie zu verstehen. Aber ja, ich glaube auch. Und irgendwann, ich gucke ja nochmal Reloaded und frage mich dann auch, was da noch so drin ist.
Na, spätestens, wenn nächstes Jahr Teil 4 rauskommt, dann genau, muss man ja nochmal das dazwischen sich angucken.
Mal schauen, wann wieder Filme kommen und wann dann drücken können. Dann muss man dann nochmal nur. Ich frage mich, ich verstehe gar nicht, wie sie da weiter erzählen wollen nach dem dritten Teil. Ich bin mal sehr.
Vor allem mit Neo gespannt. Und Trinity.
Ja, genau. Das ist tatsächlich die große Frage. Ja. So viel zu Matrix. Ich frage immer am Ende noch, was der letzte andere gute Film ist, den ihr gesehen habt. Habt ihr da was?
Tatsächlich habe ich, also ich passe heute in das Klischee, was Leute von mir vielleicht haben. Auf Twitter wurde ja in den letzten anderthalb Wochen sehr viel kontrovers über den Disney-Klassiker Lilo und Stitch diskutiert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt.
Ich habe das so halb aus dem Augenwinkel, ich habe nicht ganz verstanden, worum es ging.
Ich fand die Diskussion extrem absurd. Also es ging darum, wie toxisch die Beziehung zwischen Lilo und Nani sei, die dort dargestellt wird. Ich habe den Film, bevor diese ganze Diskussion aufkam, nochmal geguckt. Ich war regelrecht positiv geflasht davon, wie gut dieser Film ist, wie gut er ein Space-Story-Arc mit einem Trauer-Trauma-Heilungs-Story-Arc und Hawaii-Feeling verbindet. Und also wirklich vielleicht hat Disney damals die besseren Geschichten erzählt, als sie es heute tun. Also der hat mich wirklich nochmal komplett umgehauen.
Ja, ich war tatsächlich letztens auch aus akademischen Gründen so ein bisschen in New Hollywood unterwegs, habe da irgendwie vieles so aus den späten 60ern, frühen 70ern nochmal angeguckt. Bonnie und Clyde nach sehr, sehr, sehr langer Zeit wieder und bin dann so komplett in die Gegenwart gesprungen und hab einfach mal, um mit Leuten Parasite zu gucken, alle anderen Bong Joon-ho-Filme nochmal geguckt. Kannte ich alle, sind immer noch sehr gut. Also da gibt's wenig in seiner Filmografie, was irgendwie schwächelt. Und auch das ist halt ein Regisseur, der hat ein so schön übersichtliches Oeuvre mit Memories of Murder, Mother Okja, The Host und jetzt eben den prominenten Parasite und Snowpiercer als Hollywood-Eskapade. Das schafft man super, sich in der Quarantäne anzugucken. Und ich glaube, da kriegt man auch, oder so ging es mir zumindest, jetzt alle mal in Reihe zu sehen, da kriegt man so einen sehr, sehr, sehr schönen Grip einfach für einen Regisseur und zu sehen, aha, okay, die Themen, für die er jetzt abgefeiert ist, die waren schon immer da, ähnlich wie Becky das mit den Wachowskis empfohlen hat, dass man da einfach fürs Oeuvre nochmal eine neue Sensibilität entwickelt.
Ja, ich bin völlig im Studio Ghibli Miyazaki Verse gerade drinne und schaue da nochmal alles an und lese mir Sachen durch, die mir so unter die Fittiche kommen und finde es total erstaunlich. Also auch Hayao Miyazaki und diese kindliche Freude an allem, aber auch diese tief depressive Haltung, die er so zum Leben hat, die sich auch da so ein bisschen widerspiegelt, ist ganz interessant. Da kann ich zwei Sachen empfehlen. Hayao, erstmal, die haben Heidi gemacht. Das wusste ich wirklich nicht. Ich wusste, dass Heidi eine japanische Produktion ist, aber dass tatsächlich Hayao Miyazaki, also der eine quasi große Kopf von Studio Ghibli, und Isao Takahata, der andere, der die ganzen anderen Filme gemacht hat, dass die zusammen an Heidi gearbeitet haben und Miyazaki sogar in der Schweiz war, um sich das da anzugucken und das dann anzuzeichnen und sowas. Völlig mindblown. Und der hat vorher, bevor er bei Studio Ghibli war, eine Serie gemacht, die heißt Future Boy Conan. Da geht es auch um die Postapokalypse, wie er gerne bei Miyazaki, und die Leute leben auf so Inseln und so weiter und auch mit auch einer starken Frauenfigur und sowas. Und da ist schon viel Miyazaki drin, die kann man sich komplett auf YouTube angucken. Kann ich empfehlen. Und dann habe ich jetzt rausgefunden, dass Nausicaä, ja, das ist der so der einer der erste Ghibli-Film, dass Hayao Miyazaki da noch den Manga gezeichnet hat, der noch viel, viel weiter geht als die tatsächliche Geschichte. Da bin ich jetzt auch gerade dran, den zu lesen. Findet man auch im Internet oder kann man sich die Bücher kaufen. Also das sind so zwei Empfehlungen. Das Ghibli-Verse, es hört nicht auf, und ich werde dann hoffentlich den Deckel drauf machen, wenn wir die Special-Folge dann dazu machen. Nächste Woche spreche ich hier mit Malcolm Mohanwe. Der bringt nämlich den Film 93 Days mit, und da geht es um den Ebola-Outbreak in Nigeria. Und das ist, glaube ich, zur Zeit gerade mal super interessant, sich mal in einer Zeit, wo wir in einer globalen Pandemie leben, mal mit einer ganz anderen Perspektive darauf zu beschäftigen. Der ist auf Netflix auch, also falls ihr den schon gucken wollt, bevor wir dann nächste Woche drüber reden, dann könnt ihr das gerne machen. Und ich bedanke mich mega doll bei euch beiden, dass ihr, das war mir eine Herzensangelegenheit, und jetzt haben wir es gemacht, dass wir nochmal über Matrix zusammen gesprochen haben. Dankeschön.
Gerne.
Sehr gerne. Über Matrix könnte ich jeden Tag sprechen.
Ja, da musst du jetzt jedes Jahr einen Podcast zu machen.
Oder jeden Tag. Der Daily Matrix Podcast.
Genau, bald dann. Ihr findet das, was Becky alles macht, auf Twitter unter Genderbeitrag, und bei Christoph muss man so irgendwie mal ein bisschen schauen, ob man ihn irgendwo erwischen kann. Dann, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, nicht im Kino, aber beim Stream. Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich erreichen auf Twitter @chr_eichler oder unter der E-Mail-Adresse katzpodcast@yahoo.com. Ihr könnt dem Podcast folgen auf Instagram, Twitter oder Facebook. Und an dieser Stelle danke ich natürlich unseren Studiobossen Björn Becker, Joshua Franz, Georg Kraus und Tom Simmert und unseren weiteren ProduzentInnen. Marcel Beermann, Dirk Böhme, Luis Derfert, Heiko Dörr, Anne Eiselt, Sarah Eliport, Lisabeth Fulda, Max Gilbert, Paul Vincent Guigas, Jonas Helmrichs, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Marco Kohlschmidt, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Philipp Oelke, Ingo Papenfuß, Nikolai Piuk, Benjamin Rieddorf, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Marc
Marius Stein, Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Falk Tschitschmann und meiner Oma. Vielen Dank. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und so weiter. Wir hören uns nächste Woche hier wieder. Macht's gut.